daher war es so, okay, wir sind jetzt dabei, wir haben das geschafft, jetzt gucken wir mal, was dann so geht. Wir haben dann die erste Medaille für ein Herrenteam im Rollstuhlbasketball seit 32 Jahren gewonnen. Also das war, ist für mich jetzt immer noch, wenn ich daran denke, ist kriege ich immer noch Gänsehaut. Also es war ein Gefühl, das war unbeschreiblich.
Servus und herzlich willkommen zur 5. Episode der ersten Staffel des PowWow Podcasts. Auch dieses Mal ist wieder die Deutsche Vermögensberatung, euer Coach in allen Finanzfragen, Partner dieser Folge. Ich bin Jonas Hummels, Gründer von PowWow und Host dieser Staffel. Da ich in meiner aktiven Karriere mehr oder weniger titellos geblieben bin, haben wir uns mal wieder Erfolg eingeladen. Mehrfacher deutscher Meister, Pokalsieger, Bronzemedaillengewinner bei den Paralympics 2024 in Paris. Herzlich willkommen, Rollstuhlbasketballer Tommy Böhme.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Freut uns total, dass du dabei sein kannst. Erste Frage vorweg. Ich habe auf deinem Instagram-Profil gesehen, du hast da ein Foto mit Gabriel Clemens. Bist du großer Darts-Fan?
Ja, also ich finde Darts schon cool zum Anschauen. Die Stimmung da ist ja immer mega. Das war in Wetzlar, da hatten sie so Showmatches und da durfte ich dann zusammen mit Gabriel Clemens auf die Bühne gegen Ole Klimke von der HSG Wetzlar hat mit Luke Humphries zusammengespielt und da haben wir auf der Bühne so ein kleines Showmatch gegeneinander gemacht.
Und wer hat gewonnen?
Wir haben leider verloren.
Kann ja nur an Gabriel Clemens gelegen haben dann. Okay, ja, ich bin nämlich riesen Darts-Fan und ich war auch bei der Premier League letztens und finde es total, wäre mal ganz interessant aus deiner Perspektive. Wie ist dieser Sport, wie hat der Sport das hinbekommen, so populär zu werden? Also ich finde das wirklich interessant, weil man, wenn der auch in so einer Halle ist, man sieht ja gar nichts. Also man schaut ja genau so diesen Bildschirm an, der sozusagen eingeblendet ist, weil die Scheibe ja viel zu klein ist. Selbst wenn man ganz vorne sitzt, sieht man nichts. Ich finde es total interessant, dass da dann trotzdem, weiß ich nicht, 10.000, 15.000, 20.000 Leute in so eine Halle kommen.
Ja, das ist, also ich, selbst als ich dann auf dieser Bühne stande und geworfen habe, war diese Scheibe mini. Deswegen, ja, man guckt ja eigentlich, wie gesagt, das nur auf diesen Bildschirm. Aber ich glaube, das ist einfach diese Stimmung drumherum. Da wird ja Party gemacht und die Leute kommen da verkleidet und deswegen ist das auch so populär geworden, glaube ich.
Ja, aber warst du auch schon mal abgesehen von dem Event bei einem anderen Darts-Event?
Leider noch nicht, aber das steht auf jeden Fall auf der Liste. Das will ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Mal gucken, hoffentlich klappt das mal in der Zukunft.
Ja. Du bist ja Rollstuhlbasketballfahrer. Ein sehr erfolgreicher. Bei Olympia hast du die Bronzemedaille gewonnen. Wo erwischen wir dich denn gerade? In was für einer Phase der Saison? In was für einer Phase deines Lebens? Was machst du gerade?
Gerade ist so der Endspurt der Saison, sag ich mal. Wir sind gerade in den Playoffs. Stehen gerade im Halbfinale. Haben jetzt am Sonntag gegen Wiesbaden Spiel 1 verloren. Das heißt, wir liegen jetzt 0-1 zurück in der Serie und es geht Best of 3 quasi. Wenn wir jetzt am Freitag ist das Spiel 2, wenn wir das verlieren, war es das für uns. Deswegen sind gerade ein bisschen unter Druck, aber ja, wir freuen uns auf das Spiel und sind jetzt gerade in der Vorbereitung auf das Spiel und dann ja, gucken wir mal, was Freitag dann passiert, ob die Saison für uns noch weitergeht oder ob sie dann schon vorbei ist.
Ja, wie sehr, ich meine, du hast wahnsinnig viele Titel gewonnen, ich glaube 7-mal bist du Deutscher Meister geworden.
8, ja.
8-mal sogar schon, siehst du mal, Pokalsieger, Europameister, glaube ich, bist du 2. geworden, mehrfacher Teilnehmer, aber Weltmeisterschaft Teilnehmer gewesen, Olympia 4 Teilnahmen, davon einmal eine Bronzemedaille, auf gut Deutsch gesagt, juckt dich das noch, ob ihr da weiterkommt oder nicht nächste Woche?
Ja, schon. Also das ist der innere Ehrgeiz ist schon noch groß und ich will irgendwie jedes Jahr da um diesen Titel mitspielen und da ist jedes Jahr auf neue die Motivation da. Also das würde mich schon sehr ärgern, wenn wir da am Freitag dann ausscheiden.
Ja, du hast Kobe Bryant als eins deiner Vorbilder mal bezeichnet. Der hat sich auch immer darüber ausgezeichnet, dass er nie aufgibt, er will immer mehr. Ist es, weil du das auch gerade gesagt hast, natürlich ist dieser innere Ehrgeiz bei dir da, ist genau das, was so, ich sage jetzt mal, normale Sportler von dann auch so Spitzensportlern unterscheidet, die immer weitermachen wollen. Also für mich ist das beste Beispiel, ich komme aus dem Fußball, es gibt diesen Fußballer Eden Hazard, der ist zu Real Madrid gewechselt, der war davor bei Chelsea und in dem Moment war es ihm auf gut Deutsch gesagt egal, weil es war sein großes Ziel, er hat dann einen Vertrag unterschrieben mit die Zahlen, trage irgendeine Fantasiezahl ein, ich weiß es nicht genau, 25, 30, 40 Millionen, was auch immer diese Leute da verdienen. Und in dem Moment hat er keine Lust mehr gehabt. Kannst du das nachvollziehen? Bist du dann sauer, wenn du sowas hörst? Oder?
Ich meine, auch wenn es um so große Summen geht, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich kann es mir irgendwie auch gar nicht vorstellen, dass ich dann, wenn ich irgendwie ein Ziel erreicht habe, dass ich dann sage, okay, das war's jetzt. Also als ich angefangen habe mit Rollstuhlbasketball, war es so mein großes Ziel, hier für den RSV Landil irgendwann mal zu spielen, so ein großer Traum. Und als ich der dann erfüllt hatte, war das aber irgendwie so, okay, für mich ist jetzt aber das Ziel, nicht nur hier Teil des Teams zu sein, sondern auch irgendwann Führungsspieler, Starting Five zu spielen, also auch eine große Rolle zu spielen und nicht einfach zu sagen, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich mich ausruhen. Aber ich merke trotzdem, ist trotzdem schwierig, jetzt gerade so, du hattest ja angesprochen, die Bronzemedaille letztes Jahr, das war auch so ein großes Ziel, mal eine Medaille bei den Paralympics zu gewinnen. Es ist dann schwer, sich danach trotzdem auch wieder zu motivieren, so jetzt hat man was Großes erreicht, aber ja, ich glaube, das ist schon der Unterschied, was dann einen guten zu einem sehr guten Sportler dann auch nochmal ausmacht, dass er sagt, okay, das müssen wir jetzt aber trotzdem irgendwie, das ist jetzt abgehakt und jetzt aber wieder neu motivieren und wieder angreifen, auch wenn es, sag ich mal, in Anführungsstrichen nur die Bundesliga ist, was ja dann im Vergleich zu den Paralympics schon dann was Kleines ist, aber ja, trotzdem, die Zuschauer, die hier bei uns in die Halle kommen, die wollen was sehen, die erwarten was von uns. Deswegen heißt es da irgendwie trotzdem immer weiter Vollgas geben. Und mich stören diese Niederlagen immer noch nach wie vor. Von daher weiß ich, dass ich immer noch an der richtigen Stelle bin.
Beschreib mal diesen Prozess zwischen Bronzemedaille, also wie emotional das war, was das für dich bedeutet hat. Und dann, weiß ich nicht, bist du in ein Loch gekommen? Wie hast du dich danach wieder motiviert? Wie hast du dann wieder gesagt, okay, egal gegen wen wir spielen, ob Wetzlar oder Wiesbaden oder wer auch immer es ist, so, ich motiviere mich immer oder ich bin wieder voll da, ich motiviere mich im Training, aber beschreib mal auch dieses Loch und wie es danach war.
Also so dieses Gefühl nach dem Gewinn, das war krass. Also es war so, wir haben da ja davon geträumt, irgendwie, das war meine vierte Teilnahme und ich habe irgendwie jedes Jahr haben wir da irgendwie uns was erhofft oder bei jeder Teilnahme haben wir uns was erhofft, das hat irgendwie nie geklappt. Und dann eigentlich auch letztes Jahr, wir waren gar nicht qualifiziert. Wir mussten uns quasi über Umwege dann über so ein Quali-Turnier nochmal qualifizieren und sind dadurch dann erst reingekommen. Und daher war es so, okay, wir sind jetzt dabei, wir haben das geschafft. Jetzt gucken wir mal, was dann so geht. Wir haben dann die erste Medaille für ein Herrenteam im Rollstuhlbasketball seit 32 Jahren gewonnen. Also das ist für mich jetzt immer noch, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Also es war ein Gefühl, das war unbeschreiblich. Und ja, danach kommst du zurück, hast so ein bisschen so einen kleinen Hype um dich auch, was wir auch gar nicht so kannten bisher. Haben natürlich dann Anfragen bekommen für Events und so weiter. Also es war schon cool. Also es kannten wir vorher gar nicht so. Und was auch ganz anders war, war auf einmal, du bist ja da wirklich so in Paris, du bist so in deiner Bubble, kriegst, sag ich mal, von dem echten Leben gar nichts so mit, weil du bist so im Dorf, du musst nicht kochen, du musst dich eigentlich auch um gar nichts kümmern. Und dann kommst du zurück
nach Hause. Ganz angenehm nicht an.
Ja, genau, und dann kommst du zurück nach Hause und auf einmal ist der Alltag wieder da. Und muss ich auch ehrlich sagen, das war am Anfang auch schwer irgendwie, da wieder reinzukommen. Und ja, dann habe ich auch erstmal eine Zeit lang gebraucht, also die Pause zwischen den Paralympics und dann stand eigentlich die Saison schon wieder vor der Tür. Das heißt, wir hatten nur eine kurze Pause, mussten dann schon wieder in die Vorbereitung gehen. Muss ich sagen, ist mir schwer gefallen, gerade weil das ja auch mental super anstrengend ist, so ein Jahr, wo dann die Paralympics, die Vorbereitung, dann das Turnier an sich, das war dann irgendwie so, okay, der Anfang war schwer, aber das finde ich irgendwie das Schöne auch am Teamsport. Du hast ja Teamkollegen dabei, die vielleicht den Sommer frei hatten, weil sie nicht Nationalmannschaft spielen oder weil sie, ja, oder die dann auch einen Rückschlag erlitten haben in Paris. Also es ist ja nicht für jeden so gut ausgegangen. Ja, und da bist du aber irgendwie zusammen und motivierst dich auch zusammen. Das hilft mir auch immer, dass du da auch Teamkollegen um dich rum hast, wo es dann auch ein bisschen einfacher fällt dann, die dich auch ein bisschen auffangen und dann sagen, hey, komm, jetzt geben wir gemeinsam Gas. Wir haben wieder ein Ziel, was wir zusammen erreichen wollen. Und das hilft dann schon.
Ja, wo man einfach sozusagen nicht abfallen will. Also ich überlege mal oder probiere mal herauszufinden, so, es gibt ja diesen großen Clash zwischen die Lust zu gewinnen und die Angst zu verlieren. So, ja. Was motiviert mehr? Kannst du es für dich sozusagen beschreiben? Also ich glaube, rein von der, wie sehr etwas motiviert, macht es zum Teil keinen Unterschied. Ich glaube, da gibt es in der Wissenschaft so ein paar andere und unterschiedliche Erkenntnisse. Aber ist es für dich eher so diese in Anführungszeichen Sucht nach so Momenten wie in Paris, wo du denkst, okay, auch ihr wart jetzt nicht die größten Favoriten für das Turnier, oder ist es dann eher so dieses, ey, es kann doch jetzt nicht sein, wir haben irgendwie gerade noch Olympia Bronze gewonnen und jetzt verlieren wir gegen einen Aufsteiger oder wir sind eigentlich Favorit und verlieren so. Kannst du das erklären oder beschreiben, wie es für dich ist?
Das hatten wir diese Saison dann tatsächlich, wo wir dann gegen Köln gespielt haben in Köln. Wir waren Favorit und ja, lief irgendwie gar nicht zusammen. Also wir haben an dem Tag, muss auch sagen, Köln hat an dem Tag auch gut, haben echt gut gespielt und bei uns irgendwie lief. Und da habe ich auch gedacht, das kann ja nicht sein. Also wir kommen hierher, wir sind Favorit und dann stellen wir uns da so an und verlieren. Das ärgert mich dann schon richtig, weil es zeigt aber auch, dass unsere Liga so ein bisschen enger wird und dass wir da irgendwie kein Spiel dahin fahren können und sagen, okay, komm, wir sind der Favorit, wir spielen jetzt irgendwie nur mit 80%, sondern ja, dass wir da immer 100% geben müssen. Und das ist irgendwie so trotzdem, du kommst dann, wie gesagt, du gewinnst da Bronze, dann hast du so ein bisschen den Anspruch, der verändert sich so ein bisschen, aber ja, im Endeffekt, glaube ich, ist es dann falsch, da sich daran wieder zu messen. Also man muss das irgendwie dann sagen, okay, abhaken, das war ein Tag, da haben wir Top-Leistung als Team gebracht und jeder Tag ist wieder ein neuer Tag und ein anderes Spiel und andere Voraussetzungen, eine andere Halle. Ich glaube, das darf man irgendwie dann gar nicht miteinander vergleichen. Und dann zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt zwar Bronze gewonnen, deswegen läuft's ab jetzt von alleine. Das wäre, ja.
Das heißt, geht es dann so gesehen auch einher mit Zielsetzungen? Also, dass du sagst, das hast du auch mal erklärt, so, du bist zu Landell gekommen und dann wolltest du erstmal überhaupt spielen, dann vielleicht Teil von der Starting Five sein, dann vielleicht ein wichtiger Spieler sein. Du bist ja nicht von Anfang an in deine Parasportkarriere gestartet, so, okay, ich will Olympiasieger werden. So, das ist wahrscheinlich irgendwo ein Ziel, das ist eine Art von, weiß ich nicht, Wolke, die so irgendwie über einem schwebt, aber es ist ja nicht faktisch, das ist ja nicht das Ziel mit 10 Jahren sozusagen, da hat man ja kleinere Ziele. Ja. Wie verändern sich solche Ziele bei dir? Oder jetzt vor allem, wenn du bist dann Deutscher Meister geworden das erste Mal, was ist dann das Nächste? Wie setzt du dir die weiteren Ziele? Und da jetzt auch nach Olympia dann?
Ja, weil das ist ja mit 10, das konnte ich auch noch gar nicht so umreißen, was es heißt, irgendwie Nationalmannschaft und Olympia. Und da habe ich einfach angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Da war erstmal so, ja, Landil und alles so außerhalb von der Bundesliga, das konnte man sich gar nicht so irgendwie so vorstellen. Ja, dann das erste Mal Deutscher Meister geworden, das war cool, aber das war so, okay, das war das Jahr, wo ich dabei war. Nicht viel gespielt. Und dann war es so, okay, ich wollte irgendwann, also ich will da auch auf dem Feld stehen, wenn wir so ein Ding holen und eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und als das dann kam, war es für mich so, aber ja, ich will das aber wieder beweisen. Also ich finde immer so, okay, du so einmal irgendwie Meister werden ist gut, aber dieses dann das wieder zu in der nächsten Saison zu beweisen und wieder Deutscher Meister zu werden, das ist, glaube ich, dann einfach noch mal schwieriger als das erste Mal Deutscher Meister zu werden. Das macht dann einfach auch Spaß, wenn man sieht, es kommen neue Spieler dazu, einfach auch dann, sag ich mal, für die jungen Spieler irgendwie, die auf der Bank sitzen und die dann, ich kenne ja selber das Gefühl, wie das dann ist, aber trotzdem irgendwie ein Teil dann von diesem Erfolgsteam zu sein und ja, auf die Fans, wie die sich dann freuen, das ist einfach, das sind so Gefühle, ja, die motivieren mich auch zu sagen, hey, okay, komm, wir holen das jetzt auch für die Fans und da macht es dann diese Arbeit am Ende auch bezahlt, wenn es dann eintritt. Deswegen, das sind so viele Faktoren auch von außerhalb. Nicht nur jetzt für mich, dass ich sage, hey, ich will auch wieder gewinnen, sondern einfach das, was auch drumherum dann alles passiert, wenn man so einen Titel gewinnt. Das ist ja geil. Und die Feier danach ist natürlich auch immer schön.
Ja, daran erinnert man sich auch immer gerne. Ja. Du hast gerade gesagt, du hast einfach angefangen, weil es dir Spaß gemacht hat. So, erzähl mal ganz kurz, du sitzt ja seit deiner Geburt im Rollstuhl.
Genau.
Erstmal sozusagen, ich meine, ich kenne die Geschichte, aber vielleicht den Zuhörern nochmal genau erklären, warum du auch an den Rollstuhl gebunden bist. Und dann, wie du zum Sport gekommen bist und warum Rollstuhlbasketball und was sozusagen so, als du damit angefangen hast, die große Faszination daran war.
Die Erkrankung nennt sich Spina Bifida. Das ist im Endeffekt ein offener Rücken. Das heißt, ein Teil vom Rückenmark wurde nicht verschlossen und das ist quasi eine Fehlbildung der Wirbelsäule. Meine Beine sind davon betroffen. Das heißt, ich kann immer noch ein paar Schritte laufen, aber keine weiten Strecken. Also ich kann mich mal hier so ums Auto, also ich kann meinen Rollstuhl in den Kofferraum stellen, dann kann ich die paar Schritte ums Auto gehen. Als Kind war das am Anfang anders, also ich konnte da mit Orthesen und Krücken konnte ich relativ gut laufen, auch relativ weite Strecken laufen. Also mein erster Sport war auch Fußball. Ich habe da mit meinen Krücken, das weiß ich noch, habe ich da auch Fußball gespielt, auch immer in der Grundschule, in den Pausen immer mitgespielt. Deswegen, also Fußball war so mein erster Sport. Und dann musste ich irgendwann auch einsehen, okay, das ist nichts, was ich irgendwie dann vereinsmäßig betreiben kann. Meine Eltern waren da auch dann sehr dahinter, dass ich irgendwie Sport mache. Und ich komme ja aus Bayreuth ursprünglich und dort gab es einen Rollstuhlsportverein, die hat mehrere Sparten und da gab es auch eine Kindergruppe und da habe ich quasi angefangen. Wir haben uns da einmal in der Woche getroffen, wir waren 4 Kids, die im Rollstuhl saßen und da kamen immer Freunde mit dazu oder meine Schwester, meine Cousine, die kamen dann immer mit und da haben wir einfach zusammen Sport gemacht, also die hatten auch Rollstühle da haben die sich mit reingesetzt und dann, das war halt cool, das hat irgendwie Spaß gemacht, da konnte man auch zusammen den Sport machen und nach uns, ich weiß immer noch Freitag, wir haben immer freitags trainiert und nach uns war Rollstuhlbasketballtraining dann, das fand ich schon vom Zusehen, fand ich schon immer cool. Da war ich 11 Jahre alt, da hat dann der Coach gefragt, ob ich nicht Bock hätte, einfach mal mitzumachen, also ob ich nicht länger bleiben will einfach und einfach mal mitspielen will. Das habe ich dann mal gemacht und das war von Anfang an so, okay, das ist mein Sport. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Klar, ich habe von Anfang an mit Erwachsenen gespielt. Also damals gab es noch nicht so diese Jugendteams. Mittlerweile bilden sich immer mehr und mehr, aber früher gab es das nicht. Das heißt, ich war mit 11 Jahren habe ich da angefangen und gleich mit Erwachsenen mitgespielt. War auf der einen Seite natürlich erstmal so ein bisschen schwierig, weil natürlich körperlich total überlegen waren, aber es hat mir auch viel gebracht, so außerhalb vom Sport, also einfach mal mit einem Erwachsenen, der schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren im Rollstuhl sitzt, mit dem mich einfach mal auszutauschen und auch irgendwie Fragen stellen zu können und auch zu sehen, hey, okay, man kann trotzdem Auto fahren, man kann, die wohnen alleine, also es ist im Endeffekt ja ein ganz normales Leben. Das war für mich als Kind auch dann motivierend zu sehen, hey, das Leben ist genauso wie wenn du nicht im Rollstuhl sitzt und da brauchst du keine Angst davor zu haben. Und das hat mir auch einfach viel außerhalb vom Sport gegeben und deswegen fand ich das von Anfang an einfach so toll.
Also wenn man so wirklich an Teilhabe und Inklusion denkt, ist natürlich für mich als jemand, der nicht im Rollstuhl sitzt, immer schwer, sich reinzufühlen oder reinzuversetzen. Aber klingt jetzt so, als sei die Bedeutung von Sport für dich nochmal elementare, also auch jeder andere Nicht-Parasportler hat ja eine gewisse oder baut eine gewisse Identität ja über den Sport auch. Aber würdest du sagen, dass das dann jetzt natürlich in deinem Fall nochmal stärker ist, weil es einfach sozusagen nicht nur die gesellschaftliche Rolle irgendwo ist oder man sozusagen, oder jetzt in deinem Fall, dass du besser wirst in deinem Sport, weiß ich nicht, man kriegt vielleicht Anerkennung von seinen Mitspielern, sondern das ist noch mal mehr, weil du einfach am Leben anders teilnehmen kannst dadurch?
Das trifft's ganz gut. Also es ist einfach so dieses, Rollstuhlbasketball ist ja ein Paradebeispiel für Inklusion. Bei uns spielen ja Männer, Frauen in einer Mannschaft, Menschen mit und ohne Behinderung. Mhm. Und das ist einfach das Schöne. Das bringt einfach die Menschen zusammen. Viele, die ich kenne, die haben auch mit ihren Freunden dann zusammen angefangen und die Freunde spielen heute immer noch Rollstuhlbasketball, obwohl die, sag ich mal, laufen können und könnten eigentlich Fußball oder sonst was spielen, aber die haben mit ihren Freunden angefangen und das ist das Schöne, das bringt irgendwie die Menschen zusammen, die können zusammen einen Sport machen, den Sport auf Augenhöhe ausüben und was ich jetzt so die letzten Jahre immer mehr gemerkt habe, dass wir einfach auch, kannte es ja von mir, als Kind im Rollstuhl aufzuwachsen, ist nicht immer einfach. Da hat mir der Sport auch irgendwie das Selbstvertrauen gegeben und ich wurde selbstbewusster durch den Sport. ich fand es dann damals auch cool, als ich dann so die ersten Vorbilder hatte, die auch im Rollstuhl sitzen und den ich dann so wirklich nacheifern konnte. Also klar, ich hatte, als ich dann Fußball geguckt habe, hatte ich natürlich da auch meine Vorbilder so. Aber den konnte ich ja nicht so wirklich, ja, nacheifern, weil ich konnte nie Fußballprofi werden. Aber da war es dann so, hey, ich kann Rollstuhlbasketballprofi werden. Und das merke ich heute auch, dass ich jetzt mittlerweile so ein Vorbild bin für Kids, die im Rollstuhl sitzen. Das finde ich einfach auch diese Schöne, dass wir über diesen Sport hinaus noch eine Rolle haben, die so ein bisschen Mutmacher so und auch Vorbild und wie du gesagt hast, ist viel mehr als nur der sportliche Aspekt.
Ja. Kannst du, das finde ich ganz interessant mit den Vorbildern. Du hast ja auch mal Michael Schumacher als ein Vorbild von dir erwähnt. Wann kam der Prozess, als du dann gemerkt hast, okay, jetzt bewundere ich Leute, die aus dem Rollstuhlbasketball kommen, sozusagen. Ist es dann vielleicht auch in deinem Fall eine andere Auseinandersetzung mit deinem eigenen Schicksal, klingt jetzt ein bisschen groß, aber mit deinem eigenen Leben einfach, dass du im Rollstuhl sitzt und halt in einem Rollstuhl Sport machen wirst den Rest deines Lebens. Zu dem Zeitpunkt konntest du ja wahrscheinlich nicht erahnen, dass du das auch wahnsinnig erfolgreich machen wirst. Das war ja wahrscheinlich ein bisschen, da warst du noch ein bisschen jünger, aber kannst du das erklären, wie das kam oder auch für dich einordnen, dass das ein bisschen mehr Auseinandersetzung mit dir selbst war?
Also wie gesagt, mit 11 Jahren habe ich dann angefangen und da war es erstmal so, okay, ich musste mich da erstmal einfinden natürlich so. Man konnte es noch gar nicht so dann auch umreißen, dieses Ganze, was es dann alles so mit sich bringt. Das war erst so das war so ein Anfängerteam, also es war so von, da gab es noch so, okay, man hat Spaß gehabt, dann habe ich die ersten Bundesligaspiele gesehen, also wir hatten, der RSV Bayreuth hatte auch eine Mannschaft, die in der ersten Bundesliga gespielt hat. Und da waren wir halt dann ja jede zweite Woche quasi zum Heimspiel, bin ich dann mit meinen Eltern dahin gegangen und da hat das dann schon angefangen, so zu, okay, cool, das ist ja was viel Größeres, sag ich mal, als das, wo ich jetzt gerade spiele, und da kommen Zuschauer in die Halle, die feuern dann die Spieler an und das war so, ja cool, das ist ja eigentlich wie beim Fußball, nur klar, ein paar Nummern kleiner, weil es nicht so viele Zuschauer kommen und so, aber trotzdem, da gibt's Leute, die kommen dahin, gucken sich das Spiel an und haben da auch dann ihre Lieblingsspieler und das hat mich da so fasziniert und da fingst du an, okay, zu merken, okay, das sind Erwachsene, die im Rollstuhl sitzen, ja, die werden aber trotzdem als Sportler gesehen und nicht als ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt, sondern das sind in dem Falle jetzt Sportler und Leistungssportler. Ja. Das fand ich auch so cool. Und das hat mich dann so fasziniert. Und dann gesagt, okay, das möchte ich auch irgendwann. Dass ich dann irgendwann da spiele und die Leute mir zugucken und wenn ich einen Korb werfe, quasi jubeln.
Ich finde es total spannend und interessant gerade, weil es ja auch genau meine Motivation war, als ich jung war. Ironischerweise, ich habe in Haching Fußball gespielt, so meine Erwachsenenkarriere, und meine Mutter war mal Pressesprecherin unter Haching zwischen 1999 und 2001, hat Haching in der Bundesliga gespielt. Und da stand ich auch am Seitenrand und wir haben da immer so ein bisschen, mein Bruder und ich, so ein bisschen auch Sachen für meine Mutter erledigt, so ein bisschen so kleinere Sachen verteilt und sowas. Und da habe ich die auch gesehen, die Michael Ballacks und Co. und dachte, ich will auch Teil davon sein. Und die Zuschauer waren im Stadion. Also finde ich total interessant, dass das ja die Motivation dann irgendwo die gleiche ist. Ja. Oder irgendwo ähnlich in eine ähnliche Richtung geht. Wie würdest du denn sagen, hat sich das verändert im Lauf deiner Karriere? Also je erfolgreicher du wurdest und hast ja auch irgendwann Geld verdient damit, so wurde das anders? Wurde das aus diesem anfänglichen Spaß, von dem du erzählt hast, vielleicht auch ein bisschen was ernsthaft war und ein Teil, der auch vielleicht zu ernsthaft war, oder was an der Sache, was hat sich verändert?
Man merkt dann schon, dass der Druck natürlich dann immer zunehmend mehr wurde. Gerade als ich dann so meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe und wo ich dann auch wirklich dafür dann auch Geld bekommen habe, das ist dann so, ja, das ist am Anfang auch noch so surreal irgendwie, so, okay, du machst jetzt eigentlich das, was du vorher die ganze Zeit gemacht hast, weil es dir Spaß macht, machst du jetzt und wirst dafür bezahlt.
Du musst es machen jetzt.
Genau, jetzt musst du es machen. Jetzt ist es so, okay, jetzt musst du jeden Tag ins Training, weil es ist dein Job. Dann steigt natürlich dann der Druck. Die Erwartungshaltung ist dann auf einmal eine ganz andere. Aber es war auch wirklich eine Zeit lang, wo ich mir zu viel Druck gemacht habe, wo ich dann auch mit mir zu kritisch auch immer war, wo ich dann, auch weil es ja relativ schnell bei mir bergauf ging immer. Wie gesagt, ich habe mit 11 angefangen, dann habe ich mit 14 das erste Mal in der Bundesliga gespielt und das ging dann halt immer so irgendwie so schnell und dann habe ich gedacht, okay, es muss immer so weitergehen. 2010 bin ich dann zum RSV gewechselt. Und klar, dann ist es natürlich, du kommst dahin. Es war dann auf einmal eine ganz andere, das Training war auf einem ganz anderen Niveau, weil hier so Weltklasse-Spieler gespielt haben. Und da musste ich mich natürlich erstmal zurechtfinden. Aber ich hatte trotzdem irgendwie, da war ich halt dann zu kritisch mit mir, weil ich, da habe ich mir dann, glaube ich, dann zu viel Druck gemacht und gesagt, nee, du musst ja jetzt. Ich habe mir quasi diese Zeit selber gar nicht gegeben. Ich war nach jedem Spiel irgendwie, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, hat mich das zu sehr geärgert und habe das zu lange irgendwie mit mir rumgetragen. Und das war aber auch dann so dieser Prozess, wo dann, der dann ein bisschen gedauert hat, dann zu sagen, okay, Fehler passieren. Ja, davon darf ich mich irgendwie nicht aus dem Konzept bringen lassen. Auch während dem Spiel, da habe ich mich dann während dem Spiel auch manchmal dann zu sehr geärgert. Und das habe ich dann schon gemerkt, dass dann auch dieser Druck eben höher ist und diese Selbstkritik dann. Und ja, aber das wurde auch, umso älter man dann wurde, umso mehr Erfahrung man gesammelt hat, umso besser konnte ich dann irgendwann damit auch umgehen.
Wie ist es jetzt gerade für dich? Was sind so die, in welchem Zeitpunkt deiner Karriere bist du angelangt? Also bist du jetzt wirklich der Veteran, der, ich meine, so gesehen spielst du seit 18 Jahren, 19 Jahren jetzt in der Bundesliga, wenn man so sieht, was sind die Ziele jetzt gerade noch oder wie motivierst du dich, was sind deine Faktoren, warum du nach wie vor diesen Sport so gerne ausübst?
Das ist irgendwie auch, das hat sich so gewandelt, jetzt bin ich so mit einer der älteren, erfahrenen, bin auch hier beim RSV Kapitän, also gefühlt spiele ich noch gar nicht so lange, also das ist irgendwie so, immer wenn ich darüber jetzt nachdenke, spiele jetzt seit 22 Jahren, das verging irgendwie so schnell, diese Zeit. Also das ist Wahnsinn. Und ja, mich motiviert aber auch immer so dieses, klar, jetzt auch Vorbild zu sein für die jungen Spieler, die kommen. Wir haben jetzt hier einen kleinen oder etwas größeren Umbruch auch gehabt hier mit dem Verein hier, wo wir viele junge Spieler dazu bekommen haben. Da finde ich es irgendwie, das motiviert mich auch sozusagen, okay, so ein bisschen den Weg aufzuzeigen, vielleicht im Training zu unterstützen, Tipps zu geben, weil ich ja selber weiß, wie das war, hierher zu kommen als junger Spieler und erstmal so ein bisschen, okay, krass, das ist hier so, das Training ist so intensiv und man ist so ein bisschen auch überfordert am Anfang und das macht mir mittlerweile auch großen Spaß, so irgendwie den jungen Spielern dann zu helfen und diese Führungsrolle auch auszuüben. Hat auch eine Zeit gedauert, war auch so ein Prozess, muss man auch erstmal reinwachsen natürlich, aber das macht mir Spaß und mein großes Ziel ist in 3 Jahren ist Los Angeles. Das ist jetzt nochmal so mein großes Ziel. Da will ich jetzt alles dafür geben, dass wir da hinkommen und was danach passiert, wird man dann sehen.
Die 5. Olympischen Spiele dann voll machen. Ja. Du hast gerade erwähnt, Vorbild zu sein. So, kann natürlich dann mal passieren, dass jemand sagt in einem jungen Alter, ey, ich habe angefangen Parasport zu machen, Rollstuhlbasketball zu spielen wegen Tommy. So, ist natürlich, wenn ich das so höre, wenn das jemand sagen würde, das klingt natürlich schon erstmal ziemlich, ja, fast schon too much. Wie ist denn generell deine Meinung so? Sportler leben ja einfach viel in der Öffentlichkeit, dadurch, dass der Sport halt öffentlich ist und haben dementsprechend eine relativ große, in Anführungszeichen oder in Fragezeichen dahinter, große gesellschaftliche Verantwortung. Jetzt ist es aber so, dass du ja weder Politiker bist, noch dir diese Öffentlichkeit in dem Sinne ausgesucht hast, weil du sagst, ich will jetzt gewisse Werte vertreten, sondern einfach, weil du gut Rollstuhlbasketball spielst. So bist du in diese Rolle reingerutscht. Ist es manchmal auch zu viel verlangt von SportlerInnen, dass man jetzt sagt, okay, sie müssen für die richtigen Sachen einstehen, sie müssen Haltung zeigen, sie müssen, weiß ich nicht, wenn es irgendwelche Sportveranstaltungen in Ländern gibt, die vielleicht eher autokratisch sind, müssen sie sich dagegen wehren, zeigen. Ist das zu viel verlangt von jemandem, der einfach nur in dem Moment, ich meine, all die, ich sage jetzt mal Herausforderungen, die du auch jetzt in deinem sportlichen Leben allein erfüllen musst, da hast du ja genug mit dir selbst zu tun. Das ist bei jedem Athleten, bei jeder Athletin so. Ist das eine angemessene Verantwortung oder kommt es einfach damit, weil man erfolgreich ist und in der Öffentlichkeit steht und man muss sich damit auseinandersetzen? Oder denkst du dir manchmal, ich will das auch alles gar nicht, weil ich will einfach nur Basketball spielen?
Ich habe mal gesagt, ich bin eigentlich auch froh, dass das Rollstuhlbasketball jetzt noch gar nicht so groß ist. Klar, ich würde mir schon wünschen, dass es ein bisschen größer ist, dass ein bisschen mehr Leute auch dann in die Arenen kommen oder in die Hallen kommen. Aber ich bin auch froh, dass es nicht so groß ist wie der Fußball, wo du wirklich, ja, da ist diese Aufmerksamkeit so groß auf dir, du kannst ja nicht mal irgendwie
ein Bier holen gehen.
Ja, du kannst irgendwie, kann nicht mal entspannt abends irgendwo essen gehen mit Freunden ohne erkannt zu werden. Und dann kommen die Leute und wollen Fotos, Autogramme, keine Ahnung. Da bin ich ganz froh, dass wir dann nicht so diese ganz große Aufmerksamkeit haben, weil ich glaube, das kann auf Dauer echt auch anstrengend sein, weil du willst ja auch mal einfach nur, sag ich mal, der ganz normale Mensch sein und nicht der Fußballer XY. Klar, wir sind Vorbilder, aber wir sind auch irgendwie auch nur Menschen. Und wenn mal irgendwas passiert, dann ist es auch einfach menschlich. Und Fehler macht irgendwie jeder. Und ja, daraus einfach lernen. Und nur weil man jetzt in dieser Rolle ist, heißt ja nicht, dass man auf einmal perfekt sein muss.
Wie siehst du die politische Verantwortung? Also ich probiere immer so herauszufinden oder nachzufragen, so die WM in Katar, die war 2022, glaube ich. Da gab es ja diese riesige Diskussion, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, um diese Kapitänsbinde.
Ja.
Jetzt sind das alles Fußballer, die angefangen haben, Fußball zu spielen, weil, so wie du angefangen hast, Rollstuhlbasketball zu machen, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Dann sind sie plötzlich gut geworden, oder was heißt plötzlich, sind sie besser geworden, haben dann viel Geld verdient, weil sie in großen Mannschaften gespielt haben, Nationalmannschaft. Jetzt ist von denen verlangt worden, dass sie Haltung zeigen zu einem Land wie Katar, wo es vor allem schlechte Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter gab und wo es einfach viel Kritik am Gastgeberland gab. Ist das tatsächlich aus deiner Perspektive überhaupt möglich als Sportler, da die richtige Haltung zu zeigen? Also im Nachhinein haben alle gesagt, es hat total gestört, sie waren deswegen sportlich einfach abgelenkt. Ist es dann trotzdem die Art Verantwortung, die solche Leute haben müssen, die eben, ich weiß es nicht, wie viel diese WM geschaut haben, aber 10 Millionen bei jedem Spiel und also genug Leute in Deutschland, muss man dann einfach diese Rolle annehmen? Oder kann man auch sagen, mache ich nicht, ich bin hier da, um Fußball zu spielen oder Rollstuhlbasketball zu spielen? So, ich finde das super spannend von außen sozusagen, die Perspektive. Wie ist deine drauf?
Ich finde das super schwer. Selbst als Sportler versteht man natürlich dann so hier, ich will einfach nur meinen Sport machen. Ich will einfach nur Fußball spielen. Ich will einfach nur Basketball spielen. Und dass die WM dahin vergeben wurde, dafür können die Spieler ja nichts. Also die haben sich ja nicht dafür entschieden, ja, wir wollen jetzt da spielen, sondern das wird ja von oben dann vorgegeben, sagen hier, die wurde jetzt dahin vergeben, ihr müsst jetzt dort spielen. Wenn die jetzt nicht da spielen, klar, die verlieren Geld, es geht ja da auch um so viel mehr. Deswegen ist es eine super, super schwierige Situation, in der ich nicht stecken möchte. Haltung zeigen, ja, aber zu welchem Preis? Also wenn du heißt, mit der Binde hieß es ja dann auch wieder, nein, die darf nicht getragen werden. Was soll man machen? Man trägt sie und wird dann vom Turnier ausgeschlossen, keine Ahnung. Also das sind ja Folgen, die dann viel größer sind als dieses Statement, glaube ich. Also es ist eine super schwierige Angelegenheit. Man hofft ja vielleicht auch so ein bisschen, also wir hatten ja dann auch unsere WM war ja auch in Dubai. Mhm. Das ist ja jetzt vielleicht ein Stück weit besser als Katar, aber ich sag mal, was vielleicht auch Behindertenrechte angeht, jetzt ja auch nicht, wie wir hier in Europa kennen. Aber da hofft man vielleicht auch so ein bisschen, dass man da so ein bisschen die Werte vielleicht auch so ein bisschen in dieses Land bringt. Und
wie war das denn aus eurer Perspektive dann dort vor Ort? Mhm. Habt ihr euch weniger eingebunden gefühlt, weniger, habt ihr gefühlt, es war einfach nicht so ein inklusives Umfeld oder wie war es?
Also es war schon so, dass zuschauertechnisch kaum was los war. Mhm. Ansonsten Organisation war super, also da kann ich nichts zu sagen. Wir wurden super behandelt. Unsere WM wäre auch 22 gewesen, aber auch so in dem Zeitraum im Winter natürlich mit der Fußball-WM. Und das hatte irgendwie kollidiert und da hatten die uns gesagt, nee, wir müssen eure WM verschieben, weil wir die Kapazitäten brauchen, weil viele in Dubai irgendwie dann sich ein Hotel nehmen und dann nach Katar fliegen. Deswegen mussten wir dann unsere WM quasi dann verschieben auf ein Jahr später. Das war natürlich dann für uns so, ja, okay, jetzt, da sieht man dann irgendwie so ein bisschen den Stellenwert, dass da der Fußball natürlich an Nummer 1 kommt und alles andere ist dann so ein bisschen, ja, das verschieben wir halt dann.
Wart ihr dann sauer oder enttäuscht oder was war die Emotion?
Ja, es war schon so ein Unverständnis und ja, man bereitet sich ja eben auch darauf vor. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, dann spielen wir es halt einfach im nächsten Jahr, sondern da hängt ja auch Vorbereitung dran und das war dann so, das wurde dann in 23 geschoben, aber in 23 war dann auch noch die Europameisterschaft und die musste dort gespielt werden, weil das die Qualifikation für Paris war. So, das heißt, wir haben dann in 23 zwei Turniere gespielt. Wir haben die WM gespielt und die EM gespielt.
Krass.
Zwei so große Turniere, das ist schon, das zehrt dann schon an den Kräften.
Ja, krass.
Das fanden wir schon nicht gut.
Ja.
Aber blieb uns natürlich nichts anderes übrig, als dann irgendwie die Situation anzunehmen und dann damit irgendwie umzugehen.
Na. Was glaubst du, du bist jetzt 33, was macht Tommy Böhne in 10, 15 und 20 Jahren?
In 10, 15, 20 Jahren auf jeden Fall nicht mehr spielen.
Okay.
Das weiß ich. Ich sehe mich schon in der Rolle, dann nach meiner Karriere irgendwie im Verein weiterzuarbeiten, irgendwie auch den Rollstuhlbasketball nach vorne zu bringen, aber auch das andere Thema Inklusion weiter nach vorne zu bringen. Und da bin ich jetzt gerade schon auch während meiner aktiven Karriere dabei und ja, möchte das nach meiner aktiven Karriere auch noch weiter verfolgen, auf jeden Fall.
Also irgendwo im Sport erhalten bleiben, in welcher Rolle auch immer und okay.
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne Sport kann ich es mir nicht vorstellen. So ein Leben ohne Sport, da würde was fehlen, ein ganz großer Teil fehlen. Von daher, dem Sport werde ich auf jeden Fall erhalten bleiben.
Ja. Und so Ausblick auf, ist ja dann in 3 Jahren jetzt, in 3,5 Jahren, Paralympische Spiele in Los Angeles, du sitzt dann mit einer Medaille am Venice Beach und blickst zurück auf deine Karriere oder was ist das goldene Bild?
Das wäre das perfekte Bild.
Mhm.
Ich habe gesagt, das wäre so ein mit 5 Paralympics aufzuhören und dann vielleicht auch noch mit einer Medaille. Schöner könnte ich mir das Ende dann nicht ausmalen.
Ja, okay, die Kirsche auf der Torte so ungefähr.
Wäre für mich auch völlig fein, wenn es nochmal die Bronzemedaille wäre. Also es muss gar nicht Gold oder Silber sein. Wäre natürlich schön, aber mit so einer Bronzemedaille um den Hals wäre es auch völlig fein.
Ja. Ja, ist ein gutes Schlusswort. Tommy, danke dir. Es war sehr, sehr spannend. Sehr schöne Einblicke. Viel Erfolg. Nächste Woche oder in ein paar Tagen ist ja schon im zweiten Spiel im Viertelfinale?
Halbfinale ist schon.
Halbfinale ist es, okay. Ja. Alles Weitere sehen wir dann. Danke dir.
Ja, vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Powwow Sports in Kooperation mit Maniac Studios.